Ja, herzlich willkommen zum zweiten Tag auf der Voskis 2023 in Berlin-Adlershof. Wir starten mit Actinia. Actinia ist eine Rest-API für GrassGIS. Es ist noch ein sehr junges Projekt und Carmen Tavalicka verspricht uns, dass aber gerade im letzten Jahr ganz viel passiert ist. Wir sind gespannt.
Genau, vielen Dank. Guten Morgen. Schön, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich, dass Sie sich für Actinia interessieren. Ich werde erst noch ein bisschen was dazu erzählen, was Actinia eigentlich ist, weil es wie gesagt noch ein relativ junges Projekt ist. Dann erzählen, was alles im letzten Jahr so passiert ist in Actinia und in dem kleinen Universum drumherum. Und dann, je nach Zeit, wollte ich nochmal einen kleinen Überblick geben über Actinia-Clients, die es bisher gibt, und auch nochmal Möglichkeiten, wie Actinia installiert werden kann. Erstmal kurz zu mir und Mundialis, der Firma, bei der ich arbeite. Ich bin Carmen Tavalicka, habe 2015 nach meinem Geografiestudium angefangen, bei Mundialis zu arbeiten als Softwareentwicklerin. Und genau, mittlerweile sind wir 12 Personen, der Hund nicht mitgezählt. Ganz frisch, Montag kam noch ein zweiter kleiner Welpe dazu. Und noch unsere Projektleiterin fehlt auch auf dem Foto. Und wir prozessieren Satellitendaten, benutzen am liebsten freie Software dazu und tragen auch zu freier Software bei und nutzen auch gerne Open Data und sitzen in Bonn. Dann erstmal ein kurzer Überblick, was Actinia eigentlich ist. Wer von Ihnen hat denn schon eine grobe Vorstellung, was Actinia ist? Okay, es sind schon einige. Ich hoffe, Sie langweilen sich gleich nicht die nächsten 5 Minuten. Aber für die anderen ist es dann ja schon mal gut, einen Überblick zu bekommen. Also um zu verstehen, was Actinia eigentlich ist, muss man 2 Konzepte von GrassGIS verstehen. Wer von Ihnen kennt GrassGIS? Okay, deutlich mehr. Das erste Konzept ist das GRASS-Datenformat. Das ist strukturiert in... Und das ist die sogenannte GRASS-Datenbank und ist strukturiert in Locations und Mapsets und dann die eigentlichen Daten. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, ganz grob wie eine Ordnerstruktur, wo man dann Locations hat, die dann verschiedene Koordinatenreferenzsysteme beinhalten und in den Mapsets dann Projekten sortieren oder auch anders. Auf jeden Fall ist das eine Art, seine Projekte und Karten zu sortieren und zu gliedern. Und in den Mapsets sind dann die eigentlichen Geodaten. Das sind dann Rasterdaten, Vektordaten, Point Clouds, alle möglichen Geodatenarten, die wir so kennen. Und das zweite Konzept, das sind die GRASS-Module. Also GRASS ist sehr modular aufgebaut. Es gibt über 500 Module und noch zusätzlich ganz viele GRASS-Add-ons. Und diese Module kann man alle hintereinander schalten, rechnen lassen, skripten. Deshalb mag ich persönlich GrassGIS auch sehr gerne, weil man eben auch alles automatisieren kann damit. Und diese ganzen Module will man natürlich irgendwie benutzen können. Man sieht hier die Benamung, zum Beispiel VClip, der erste Buchstabe. Daran kann man eben erkennen, was dieses Modul macht. Und V steht dann für Vektordaten, R für Rasterdaten. Und so kann man sich in diesem ganzen Dschungel von diesen ganzen vielen Modulen schon ein bisschen zurechtfinden und einschätzen, was da eigentlich gemacht werden könnte. So, wie kann man dieses Konzept jetzt, oder wie kann man da eine HTTP-REST-API drauf aufbauen? Das war nämlich die eigentliche Idee von Actinia, dass es GrassGIS in die Cloud bringen kann, sozusagen. Also zum einen müssen wir die ganzen Locations, Mapsets, Geodaten und so weiter als Ressourcen irgendwie veröffentlichen und bearbeitbar machen. Und natürlich fast am wichtigsten die ganzen Module benutzen können, so dass wir halt auch prozessieren können. Zusätzlich ist noch eine Nutzerverwaltung wichtig, dass auch bestimmte Nutzer vielleicht auf bestimmte Daten zugreifen, auf andere nicht, bestimmte Module verwenden können und andere nicht und so weiter. Und zu guter Letzt auch noch das GRASS-Datenbankmanagement. Das ist ein bisschen abstrahiert jetzt. Und das ist so gelöst, dass die GRASS-Datenbank auf irgendeinem Storage liegt. Und dann rechts sieht man verschiedene sogenannte Pods. Da ist dann GrassGIS drunter, Actinia drüber. Und diese ganzen verschiedenen Installationen greifen alle auf die gleiche Datenbank zu, sodass halt die gleiche Datenquelle überall vorhanden ist. Und die Kommunikation funktioniert mit einer Redis-Datenbank. sodass, wenn irgendwo eine Prozessierung läuft, dann kann jede Actina-Installation wissen, an welchem Stand gerade die Prozessierung ist, weil das in der Redis-Datenbank gespeichert wurde. Und das kann man in ganz viele verschiedene Arten installieren. Also wir benutzen eigentlich immer Docker, um das so einzupacken. Und dann haben wir Installationen in OpenShift, Kubernetes oder auch irgendwie auf virtuellen Maschinen. Also das kann man dann ganz flexibel installieren. Dann noch ein paar Beispielanfragen. Also man kann zum Beispiel die Locations anfragen, bekommt dann eine Liste mit allen Locations. Man kann Mapsets anfragen, bekommt dann alle Mapsets zurückgegeben. Das gleiche gilt auch für die Geodaten, also Rasterdaten, Vektordaten und so weiter. Und es gibt auch einen Render-Endpunkt, mit dem man so ein kleines Forscherbildchen bekommt und sich dann schon mal die Daten schnell angucken kann. Und zu der Prozessierung gibt es zwei verschiedene Arten. Das eine ist flüchtige Prozessierung, das andere ist persistente Prozessierung. Bei der flüchtigen Prozessierung wird berechnet und man muss das Ergebnis dann runterladen und exportieren, zum Beispiel als Cloud-Optimized UTIF. Und die andere Möglichkeit ist, persistent zu rechnen, und dann wird das Ergebnis zurück in die CRAS-Datenbank geschrieben und ebenso dann zurück ins CRAS-Format. Das bleibt im CRAS-Format. Und für die Prozessierung schreibt man Prozessketten. Und ich hatte ja schon erwähnt, REST API auf CRASGIS basierend, aber im Prinzip kann man auch ganz viele andere Software benutzen, also zum Beispiel auch von ESA Snappy kann man nutzen oder GDAL direkt. Also das ist jetzt nicht auf CRAS limitiert, das ist quasi so der Hauptfokus gewesen, aber man kann eben alle möglichen anderen Tools auch nutzen, auch Python-Skripte schreiben und die dann aufrufen. Das funktioniert dann auch alles. So, das war ein kleiner Überblick, was Actina eigentlich ist. Und jetzt gehe ich erstmal darauf ein, was im letzten Jahr so alles passiert ist. Und da haben wir zum einen die KeyCloak-Anbindung umgesetzt. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es ein Nutzermanagement gibt und es gibt auch innerhalb von Actina ein Nutzermanagement. Aber wenn man in irgendeiner Geodateninfrastruktur viele Anwendungen hat, dann will man sich natürlich nicht überall einzeln authentifizieren, sondern überall zusammen. Und da ist dann zum Beispiel KeyCloak oft im Einsatz. Und mit diesem Feature haben wir es ermöglicht, dass man in Actina konfigurieren kann, dass KeyCloak verwendet wird und dann eben der Nutzer sich nicht nochmal extra woanders einloggen muss. Genau. Und was man dann im Prinzip in KeyCloak konfiguriert oder als Attribute setzt, das sind also Sachen wie Zellenlimits, dass ein Nutzer nur eine bestimmte Größe an Karten berechnen darf oder ja auch die Zeit, wie lange ein Prozess dauern darf, also so ganz viele kleine Sachen, die können dann da alle konfiguriert werden. Und in Actina selbst muss man nicht die KeyCloak-Admin-Zugänge hinterlegen, sondern das funktioniert einfach über so ein kleines JSON, was KeyCloak generiert. Und das führt dann aber dazu, dass ganz wenige Features, die, wenn man die native Actina-Authentifizierung nutzt, nicht benutzen kann. Und das ist zum Beispiel, dass man nicht mehr alle Nutzer auflisten kann, einfach weil Actina dann nicht mehr die Hoheit hat, was ja auch gut und sicherer ist in dem Fall. Dann ein weiteres neues Feature ist, dass wir jetzt Zwischenergebnisse speichern können, wenn Fehler in der Prozessierung auftreten. Wir hatten das vorher schon entwickelt, dass man Zwischenergebnisse speichern kann, allerdings dann nach jedem Prozessierungsschritt. Und das führt halt dazu, dass die Daten sehr groß sind, die gespeichert werden, auch wenn das immer synchronisiert wird. Also es wird nicht akkumuliert, sondern es wird jeder Schritt dann synchronisiert. Allerdings verlangsamt es halt auch die Berechnung, weil wenn man immer wieder die Daten irgendwo auf eine sichere Stelle legt, muss das ja wieder gemountetes Verzeichnis sein und dadurch zieht sich das dann alles in die Länge. Und deshalb haben wir jetzt das Feature entwickelt, dass wenn ein Fehler auftritt, dass dann das aktuelle Mapset, was in der Prozessierung benutzt wird, halt gesichert wird. Und das kann man dann im nächsten Schritt wieder aufnehmen. Und man kann entweder sagen, okay, ich möchte genau die gleiche Prozessierung nochmal machen, dann fängt das da wieder an. Oder man kann auch die Prozesskette manipulieren und kann dann ab dem Schritt, wo der Fehler aufgetreten ist, anders weiterrechnen, wenn man das möchte. Dann eine weitere Sache ist, dass wir Actinia aufgeteilt haben in den Teil, der den Job annimmt und den Teil, der den Job ausführt. Zum einen ist das im Code refaktoriert worden und zum anderen haben wir die Möglichkeit, jetzt eine externe Jobkühe zu verwenden, die dann auch in Redis gespeichert wird. Und dadurch kann eine Actinia-Instanz installiert sein und der Job kommt in Actinia an. Actinia schreibt das, den Job in die Redis-Datenbank und dann kann man einen Worker starten, der dann diesen Prozess, der in dieser Redis-Kühe steht, berechnet. Genau das. Es gibt ja auch Anfragen, zum Beispiel, wenn man alle Websites auflistet. Das möchte man ja einfach synchron zurückbekommen, die Antwort. Da wird dann nicht extra ein Worker für gestartet. Deshalb sind da noch so ein bisschen feine Twists notwendig gewesen, dass man halt bestimmt, bei welchem Endpunkt man das ermöglicht und bei welchem nicht. Dann noch eine nicht so technische Neuerung ist, dass wir die ganzen Actinia-Repositories von GitHub, von unserer Mundialis-Organisation umgezogen haben und jetzt eine eigene Actinia-Org-Organisation haben. Und da sind mittlerweile 22 Repositories drin. Und das sind halt viele Actinia-Plugins auch und auch einfach so ein paar Kleinigkeiten drumherum, die ganzen Clients. Und so kann man jetzt ganz schön auf einen Blick sehen, was alles zu Actinia gehört und zu dem Source Code und es ist nicht mehr mit den anderen Mundialis-Projekten eben vermischt. Und noch eine andere Neuigkeit auch. Wir haben ein Project Board auf GitHub. Das haben wir jetzt schon ein bisschen länger, aber ich habe es irgendwie noch nicht mal gezeigt, letztes Jahr zum Beispiel. Und das ist vielleicht auch ganz nett, um einfach einen Überblick zu haben, was wir so entwickeln wollen in nächster Zeit oder wenn man selbst einfach einen Bug meldet oder sich ein Feature wünscht, dann kann man das auch auf dieses Projekt stellen und dann taucht das halt alles in dem Board auf und dann hat man einen ganz schönen Überblick. Und vielleicht ganz interessant, so grob zu sehen, was wir halt in nächster Zeit machen wollen. Ja. Und es ist natürlich noch einige andere spannende Sachen passiert, die ich aber nicht alle im Detail vorstellen will. Vielleicht noch zum Rauspicken. Eine Endpoint-Konfiguration wurde implementiert, sodass man bestimmen kann, welche Endpoints überhaupt verfügbar sein sollen von Actinia. Weil wenn man Actinia Core installiert, dann sind da schon, weiß nicht, um die 20 Endpunkte einfach da und manche braucht man vielleicht gar nicht. Und dann kann man sagen, nee, ich möchte nur diese 3 nutzen. Und das ist auch einfach dann ein Sicherheitsaspekt, dass man kein unnötiges Risiko eingeht, nicht zu viel exponiert, was man eigentlich gar nicht braucht, sondern halt wirklich nur das, was man haben will. Noch eine andere Sache, zum Beispiel die API-Docs. Die waren vorher in dem Actinia Core Source Code mit drin. Die haben wir ausgelagert in ein eigenständiges Repository in Actinia API. Und das hat jetzt einfach den Sinn, dass wir die API-Version haben. Das ist V3. Das ist dann in den Actinia API Docs und können das halt immer weiter mitzählen sozusagen. Aber der Actinia Core Code bleibt davon unberührt. Und wenn wir halt irgendwie Breaking Changes haben, dann bezieht sich das nur auf die Python API und nicht mehr auf die REST-API, sodass wir halt nicht irgendwie unnötigerweise die REST-API immer hochziehen müssen, obwohl sich daran gar nichts geändert hat. Dann komme ich jetzt noch zu Actinia-Plugins. Erstmal zu 2, die auch wirklich neu entwickelt wurden im letzten Jahr. Und genau, dann weiter sage ich danach. Wir haben an 2 Plugins gearbeitet, die für die Parallelisierung verwendet werden können. Das eine heißt Actinia Parallel Plugin, das andere heißt Actinia Tiling Plugin. Und mit dem Tiling Plugin kann man automatisiert sagen, wenn man eine Region hat, in der man berechnen möchte, wie groß man Kacheln bilden möchte und das dann an Actinia schicken und dann wird automatisch diese Region in verschiedene Mapsets unterteilt, sodass man dann folgend darauf parallel rechnen kann. Dann kommt das Actinia Parallel Plugin ins Spiel, wo man in einer, also das ist, vorher haben wir von Prozessketten gesprochen, man schickt eine Prozesskette an Actinia, wo eventuell auch Crass-Module schon parallelisieren können, aber im Prinzip läuft das alles sequenziell hintereinander ab. Und das Parallel-Plugin ermöglicht es, dass man quasi eine Liste von Prozessketten schickt und auch definieren kann, was davon parallel laufen können soll. Und dann kann es das berechnen und im letzten Schritt werden dann die ganzen Mapsets, wo parallel gerechnet wurde, wieder zusammengefügt. Im Detail sieht es dann so aus. Ich gucke mal kurz auf die Uhr, vielleicht nicht zu viel Detail. Also wie schon gesagt, man kann die Höhe und Breite einstellen der Kachel und das dann gegen Actinia schicken. Und dann werden verschiedene Mapsets erzeugt. Und bei der Parallelisierung, das kann man jetzt wahrscheinlich nur erahnen, aber da ist jetzt jeder Block eine Prozesskette. Und in diesen einzelnen Prozessketten steht halt Parallel True, das heißt, diese können alle parallel laufen. Und sobald irgendwann Parallel False kommt, heißt das, okay, alle Prozesse müssen darauf warten, weil das eben ein Schritt ist, den man nicht parallelisieren kann. Und zu guter Letzt dann noch einen Befehl wieder an das Tiling-Plugin, dass man die ganzen Mapsets, die erzeugt wurden, wieder zusammenfügen kann und eine große Ergebniskarte enthält. Das ist noch nicht komplett fertig entwickelt. Also es fehlt im Prinzip noch so das Zusammenspiel, weil wir das nur für flüchtiges Prozessieren bisher entwickelt haben mit dem Parallel-Plugin. Und das würde dann aber halt auch für persistentes Prozessieren natürlich sehr viel Sinn machen. Und in dem, also genau das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Plugins ist eben noch nicht so voll automatisiert. Wir wollen dann in dem Parallel-Plugin auch einfach das Tiling-Plugin integrieren können, sodass man halt nur noch einen Befehl schicken muss und alles wird parallelisiert und berechnet und nicht mehr diese ganzen Einzelschritte machen muss. So, das sind jetzt quasi nicht mehr die News von Actinia, sondern einfach nochmal so ein Überblick am Ende. Also wir haben Actinia Core als Haupt-Source-Code-Repository sozusagen. Actinia API habe ich gerade schon erwähnt. Actinia Docker als, also wir haben diese ganzen Docker-Pipelines, die das dann alles bauen und auf Docker Hub veröffentlichen, ausgelagert, sodass das auch nicht mehr im Hauptrepository ist. Und dann folgt eine Liste mit den Actinia-Plugins. Das Parallel-Plugin und das Tiling-Plugin habe ich gerade schon vorgestellt. Vielleicht noch kurz über das Stack-Plugin. Da ist jetzt im letzten Jahr leider auch nicht so viel passiert, aber ich wollte es trotzdem nochmal erwähnen. Dass man über Actinia einen Stack-Katalog anbieten kann und kann externe Stack-Kataloge dort referenzieren und dann kann man die Daten auch für Berechnungen nutzen. Genau, hier ist ein Beispiel, wo man dann einfach einen Name von einem Stack, Datensatz quasi angeben kann und der wird dann für Berechnungen verwendet. Und andersrum, da Actinia ja auch selbst ein Stack-Katalog sein kann, können die Ergebnisse dann auch wieder zurückgeschrieben werden. Und Actinia zeigt dann eben, dass dieser Datensatz existiert. Ein weiteres Modul ist das, ein weiteres Plugin ist das Module-Plugin. Da kann man Prozessketten-Templates entwickeln. Also man kann sich ja vorstellen, dass die Prozessketten beliebig lang werden kann. Und manchmal ändert sich gar nicht so viel, sondern nur eine Kleinigkeit. Und dann kann man eben diese Kleinigkeit als Template auslagern. Und wenn man das aufruft, dann muss man nur noch diesen Platzhalter mit Leben füllen und dann wird das halt automatisch im Template ergänzt und dann kann man ganz normal so die Berechnung auch machen. So, dann noch ein kurzer Überblick über Actinia Clients. Einer ist das Actinia QGIS Plugin. Damit kann man auch die ganzen Ressourcen, Locations, Mapsets, Geodaten und so weiter sich anzeigen lassen. Man kann Vektor- und Rasterdaten hochladen und andersrum kann man auch über die REST API dann einen Datensatz auswählen und diesen dann in QGIS reinladen. Hier in dem Beispiel ist das jetzt die Aspect Map und dann kann man direkt in QGIS die Datensätze sehen und Prozessierung ist auch schon implementiert. Da haben wir allerdings noch keinen Model Builder, wie wir uns das wünschen für die Prozessketten, sondern muss halt das Prozessketten-JSON dann erstmal da rein kopieren und kann es aber dann über das Plugin senden und dann wird in Actinia prozessiert. Dann gibt es noch ACE, Actinia Command Execution. Da Dafür muss man in Kraskis drin sein oder also in der Kras-Session sein. Und dann kann man mit einem Remote-Actinger sprechen, also nicht mehr das lokale Kras benutzen, sondern das, was eben auf dem Server in Actinia installiert ist. Ein Actinia Python Client ist einfach ein Python Client für Actinia, in dem man mit Python, mit Actinia kommunizieren kann. Und auch eine Mischung aus dem Python Client, aber auch noch, ich glaube, mit Requests einfach Actinia aufgerufen, haben wir einige Jupyter-Notebooks auf GitHub, wo man auch ein bisschen experimentieren kann und auch Beispiele sehen kann, wie man eben mit Actinia interagiert. In dem Beispiel sieht man LeafMap, ganz frisch und neu entwickelt die Anwendung, dass man über LeafMap auch mit Actinia kommunizieren kann und eben dann auch das Ergebnis visualisieren kann. Ich weiß nicht, ich bin schon ein bisschen über der Zeit oder geht? Okay, dann überspringe ich mal die Installationsvarianten. Das kennen Sie sogar schon. Vielleicht noch einen kleinen Satz dazu, dass man einen Job eben in Actinia schicken kann. Dann kommt wieder die Redisqueue ins Spiel. Dort wird der Job dann gespeichert und dann kann man einen Worker hochfahren, der dann abarbeitet. Das bedeutet eben, man kann diesen Worker so anpassen, dass die Ressourcen passen, dass man irgendwie viel RAM zum Beispiel zur Verfügung hat und dass nicht die ganze Zeit irgendwas laufen muss, was auf Jobs wartet, sondern einfach on demand berechnet werden kann. Zu guter Letzt auch der Ausblick, das lese ich jetzt nicht alles vor. Nur als ich den Vortrag gemacht habe, fand ich ganz cool, von letztem Jahr habe ich Upcoming auch diese Folie gehabt und wir haben davon eigentlich ziemlich viel geschafft und angefangen. Und das fand ich ganz schön. Und hoffentlich wird das für die nächsten Punkte auch so sein. Und hauptsächlich wollen wir die Parallelisierung fertigstellen. Und auch das, was ich gerade gesagt habe, mit diesem, dass ein Worker startet, wenn man einen Job angibt, dass das halt auch alles vollautomatisiert laufen kann. Ja, ich hoffe, das war ein guter Überblick für Sie und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gibt es irgendwelche Fragen?
Ja, vielen Dank, Carmen. Da wart ihr ja richtig fleißig gewesen. Ich habe gleich mal eine Frage aus dem Chat. Da geht es um das Keycloak. Sind auch andere OIDC-Provider möglich?
Also haben wir jetzt nicht getestet, aber im Prinzip schon. Also man müsste das halt dann dort irgendwie konfigurieren können. Ja.
Nochmal kurz zum Keycloak. Wie sind da eure Erfahrungen? Also ich habe die Erfahrung, dass es einzelne Nutzer gibt, da bei Antivirenprogrammen funktioniert es denn nicht.
Habe ich leider keine Erfahrung zu. Also bei uns hat das bisher ganz gut funktioniert.
Alles klar, danke. Gibt es Fragen im Saal?
Ja, danke für den schönen Vortrag. Du hast ja diese zwei Plugins gezeigt, Tiling und Parallel. Hast du eine Idee, wie viel schneller jetzt irgendein Prozess A wurde, nachdem diese zwei Sachen quasi dann angewendet wurden? Also kannst du vielleicht sagen, keine Ahnung, 100% oder 1000?
Ich glaube, das kann man, wie viel ist, nicht so pauschal beantworten. Es kommt natürlich sehr auf den Prozess an. Also wenn man zum Beispiel eine Klassifikation von Deutschland rechnen würde, dann kann man sich ja vorstellen, dass man eben ganz viel kacheln kann. Und dann kommt es ja auch auf die Ressourcen an. Wie viel kann man denn jetzt wirklich parallel laufen lassen? Wie viel hat man da zur Verfügung? Und das wieder zusammenführen. Und das funktioniert halt auch nicht bei allen Prozessen gut, das parallel zu machen. Je nach zum Beispiel auch Kanten, Überlappung und solche Sachen. Also kann man das wirklich nicht pauschal beantworten. Also man kann ja zum Beispiel eine Deutschland-Klassifikation in beliebig viele Kacheln zerlegen und die parallelisieren und dann geht es halt um die Anzahl der Kacheln fast schneller. Wobei das Zusammenführen auch ein bisschen Zeit dauert, aber mit Sicherheit würde es halt viel länger dauern alles, wenn es halt in einem großen Gebiet berechnet wird.
Alles klar.
Gibt es noch eine weitere Frage? Du hast das Metadaten-Plugin angesprochen, da bist du jetzt nicht genauer drauf eingegangen. Wie kann man sich das vorstellen? Dient dir da mehrere Standards?
Also CSV, aber es ist ein bisschen an das Geo Network Open Source angepasst. Ich glaube, indem wir die Tags noch verwenden, um filtern zu können, aber sonst ist es eigentlich CSV. Und genau.
Ja, danke. Gibt es noch eine Frage? Wenn nicht, dann vielen Dank nochmal an Carmen.